Kultur. Am Abend vorgelesen.
Unter dem Titel Ansturm gegen die Grenze liest Bodo Primus nun wieder aus den Tagebüchern von Franz Kafka, heute den 5. von 7 Abschnitten unserer Auswahl. Wir sind im Jahr 1912 angelangt und dieses Jahr wird für Kafka, außer von den üblichen familiären Auseinandersetzungen, von zwei wichtigen Ereignissen bestimmt. Im August schickt er auf Drängen des Freundes Max Brod eine kleine Sammlung von Texten an den Verleger Ernst Rowohlt. Sie erscheint noch im selben Jahr unter dem Titel Betrachtung. Kafkas erste selbstständige Publikation. Die Tagebücher belegen, wie behutsam und skrupelhaft Kafka sich zunächst bei der Zusammenstellung der Texte, dann gegenüber dem Verleger verhalten hat. Einen Tag, bevor er die Prosasammlung an Rowohlt schickt, lernt er im Hause Max Brods Felice Bauer aus Berlin kennen. Damit beginnt eine 5 Jahre dauernde intensive Beziehung, die Kafka in einem seiner Briefe mit den Worten beschrieben hat: »Ich kann nicht glauben, dass in irgendeinem Märchen um irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist als um dich in mir. Seit dem Anfang und immer von Neuem und vielleicht für immer.« Hunderte von Briefen Kafkas an Felice bezeugen die Höhen und Tiefen dieser Verbindung, die zu zweimaliger Verlobung, wiederholten Trennungen und schließlich nach Ausbruch von Kafkas Tuberkulose 1917 zum Bruch führte. Die Tagebücher geben nur bruchstückweise Einblick in das, was sich zwischen Kafka und Felice Bauer ereignete. Immerhin beleuchten sie, welche Rolle Felice für die Erzählung »Das Urteil« spielte, die Kafka in einer einzigen Nacht niederschrieb. Und ein Brief, den Kafka an Felices Vater richtete, macht deutlich, wie sein Schreiben, sein Kampf mit und gegen sich selbst, der Beziehung zu Felice im Wege stand. Hören Sie bitte wieder Bodo Primus.
9. Mai 1912. Gestern Abend mit Pick im Kaffeehaus. Wie ich mich gegen alle Unruhe an meinem Roman festhalte, ganz wie eine Denkmalsfigur, die in die Ferne schaut und sich am Block festhält. Trostloser Abend heute in der Familie. Der Schwager braucht Geld für die Fabrik. Der Vater ist aufgeregt wegen der Schwester, wegen des Geschäftes und wegen seines Herzens. Meine unglückliche zweite Schwester, die über alle unglückliche Mutter und ich mit meinen Schreibereien. Jetzt abends vor Langeweile dreimal im Badezimmer hintereinander mir die Hände gewaschen. 25. Mai. Schwaches Tempo, wenig Blut. 1. Juni. Nichts geschrieben. 6. Juni. Jetzt lese ich in Flauberts Briefen: Mein Roman ist der Felsen, an dem ich hänge, und ich weiß nichts von dem, was in der Welt vorgeht. Ähnlich wie ich es für mich am 9. Mai eingetragen habe. Gewichtlos, knochenlos, körperlos, 2 Stunden lang durch die Gassen gegangen und überlegt, was ich Nachmittag beim Schreiben überstanden habe. 7. Juni. Arg, heute nichts geschrieben, morgen keine Zeit. Montag, 6. Juli. Ein wenig angefangen, bin ein wenig verschlafen, auch verlassen unter diesen ganz fremden Menschen. 9. Juli. So lange nichts geschrieben. Morgen anfangen. Ich komme sonst wieder in eine sich ausdehnende, unaufhaltsame Unzufriedenheit. Ich bin schon eigentlich drin. Die Nervositäten fangen an. Aber wenn ich etwas kann, dann kann ich es, ohne abergläubische Vorsichtsmaßregeln. 7. August. Lange Plage. Max endlich geschrieben, dass ich die noch übrigen Stückchen nicht ins Reine bringen kann, mich nicht zwingen will und daher das Buch nicht herausgeben werde. 11. August. Nichts, nichts. Um wie viel Zeit mich die Herausgabe des kleinen Buches bringt. Und wie viel schädliches, lächerliches Selbstbewusstsein beim Lesen alter Dinge im Hinblick auf das Veröffentlichen entsteht. Nur das hält mich vom Schreiben ab. Und doch habe ich in Wirklichkeit nichts erreicht. Die Störung ist der beste Beweis dafür. Jedenfalls werde ich mich jetzt nach Herausgabe des Buches noch viel mehr von Zeitschriften und Kritiken zurückhalten müssen, wenn ich mich nicht damit zufrieden geben will, nur mit den Fingerspitzen im Waren zu stecken. Wie schwer beweglich ich auch geworden bin. Früher, wenn ich nur ein der augenblicklichen Richtung entgegengesetztes Wort sagte, flog ich auch schon nach der anderen Seite. Jetzt schaue ich mich bloß an und bleibe, wie ich bin. 14. August. Brief an Rowohlt. Sehr geehrter Herr Rowohlt, hier lege ich die kleine Prosa vor, die Sie zu sehen wünschten. Sie ergibt wohl schon ein kleines Buch. Während ich sie für diesen Zweck zusammenstellte, hatte ich manchmal die Wahl zwischen der Beruhigung meines Verantwortungsgefühls und der Gier, unter Ihren schönen Büchern auch ein Buch zu haben. Gewiss habe ich mich nicht immer ganz rein entschieden. Jetzt aber wäre ich natürlich glücklich, wenn Ihnen die Sachen auch nur so weit gefielen, dass Sie sie druckten. Schließlich ist auch bei größter Übung und größtem Verständnis das Schlechte in den Sachen nicht auf den ersten Blick zu sehen. Die verbreitetste Individualität der Schriftsteller besteht ja darin, dass jeder auf ganz besondere Weise sein Schlechtes verdeckt. Ihr Ergebener. 20. August. Wenn Rowohlt es zurückschickte und ich alles wieder einsperren und ungeschehen machen könnte, so dass ich bloß so unglücklich wäre wie früher. 23. September. Diese Geschichte, das Urteil, habe ich in der Nacht vom 22. bis 23. von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug geschrieben. Die vom Sitzen steif gewordenen Beine konnte ich kaum unter dem Schreibtisch hervorziehen. Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte, wie ich in einem Gewässer vorwärts kam. Mehrmals in dieser Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. Wie alles gesagt werden kann, wie für alle, für die fremdesten Einfälle ein großes Feuer bereitet ist, in dem sie vergehen und auferstehen. Wie es vor dem Fenster blau wurde. Ein Wagen fuhr. Zwei Männer über die Brücke gingen. Um 2 Uhr schaute ich zum letzten Mal auf die Uhr. Wie das Dienstmädchen zum ersten Male durchs Vorzimmer ging, schrieb ich den letzten Satz nieder. Auslöschen der Lampe und Tageshelle. Die leichten Herzschmerzen. Die in der Mitte der Nacht vergehende Müdigkeit. Das zitternde Eintreten ins Zimmer der Schwestern. Vorlesung. Vorher, dass sich strecken vor dem Dienstmädchen und sagen, ich habe bis jetzt geschrieben. Das Aussehen des unberührten Bettes, als sei es jetzt hereingetragen worden. Die bestätigte Überzeugung, dass ich mich mit meinem Romanschreiben in schändlichen Niederungen des Schreibens befinde. Nur so kann geschrieben werden. Nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele. Vormittag im Bett. 2. Mai. Es ist sehr notwendig geworden, wieder ein Tagebuch zu führen. Mein unsicherer Kopf, F, der Verfall im Büro, die körperliche Unmöglichkeit zu schreiben und das innere Bedürfnis danach. 3. Mai. Die schreckliche Unsicherheit meiner inneren Existenz. 21. Juni. Die Angst, die ich nach allen Seiten hinausstehe. Die Untersuchung beim Doktor, wie er gleich gegen mich vordringt, ich mich förmlich aushöhle und er in mir, verachtet und unwiderlegt, seine leeren Reden hält. Die ungeheure Welt, die ich im Kopfe habe. Aber wie mich befreien und sie befreien, ohne zu zerreißen? Und 1000-mal lieber zerreißen, als sie in mir zurückhalten oder begraben. Dazu bin ich ja hier. Das ist mir ganz klar. Ein großer Mann in einem bis zu den Füßen reichenden Mantel klopfte an einem kalten Frühlingsmorgen gegen 5 Uhr mit der Faust an die Tür einer kleinen Hütte, die in einer kahlen, hügeligen Gegend stand. Nach jedem Faustschlag horchte er. In der Hütte blieb es still. »21. Juli. Nicht verzweifeln. Auch darüber nicht, dass du nicht verzweifelst. Wenn schon alles zu Ende scheint, kommen doch noch neue Kräfte angerückt. Das bedeutet eben, dass du lebst. Kommen sie nicht, dann ist hier alles zu Ende, aber endgültig. Zusammenstellung alles dessen, was für und gegen meine Heirat spricht. Erstens, Unfähigkeit, allein das Leben zu ertragen. Nicht etwa Unfähigkeit zu leben, ganz im Gegenteil. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass ich es verstehe, mit jemandem zu leben. Aber unfähig bin ich, den Ansturm meines eigenen Lebens, die Anforderungen meiner eigenen Person, den Angriff der Zeit und des Alters, den vagen Andrang der Schreiblust, die Schlaflosigkeit, die Nähe des Irreseins, alles dies allein zu ertragen, bin ich unfähig. Vielleicht, füge ich natürlich hinzu. Die Verbindung mit F wird meiner Existenz mehr Widerstandskraft geben. Zweitens. Alles gibt mir gleich zu denken. Jeder Witz im Witzblatt, die Erinnerung an Flaubert und Grillparzer, der Anblick der Nachthemden auf den für die Nacht vorbereiteten Betten meiner Eltern, Maxens Ehe. Gestern sagte meine Schwester, alle Verheirateten unserer Bekanntschaft sind glücklich, ich begreife es nicht. Auch dieser Ausspruch gab mir zu denken. Ich bekam wieder Angst. Drittens. Ich muss viel allein sein. Was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Viertens. Alles, was sich nicht auf Literatur bezieht, hasse ich. Es langweilt mich, Gespräche zu führen, selbst wenn sie sich auf Literatur beziehen. Es langweilt mich, Besuche zu machen. Leiden und Freuden meiner Verwandten langweilen mich in die Seele hinein. Gespräche nehmen allem, was ich denke, die Wichtigkeit, den Ernst, die Wahrheit. Fünftens. Die Angst vor der Verbindung, dem Hinüberfließen. Dann bin ich nie mehr allein. Sechstens. Ich bin vor meinen Schwestern, besonders früher war es so, oft ein ganz anderer Mensch gewesen als vor anderen Leuten. Furchtlos, bloßgestellt, mächtig, überraschend, ergriffen wie sonst nur beim Schreiben. Wenn ich es durch Vermittlung meiner Frau vor allen sein könnte, wäre es dann aber nicht dem Schreiben entzogen? Nur das nicht, nur das nicht. Siebentens. Allein könnte ich vielleicht einmal meinen Posten wirklich aufgeben. Verheiratet wird es nie möglich sein. August 13. Vielleicht ist nun alles zu Ende und mein gestriger Brief der letzte. Es wäre unbedingt das Richtige. Was ich leiden werde, was sie leiden wird, es ist nicht zu vergleichen mit dem gemeinsamen Leid, das entstehen würde. Ich werde mich langsam sammeln, sie wird heiraten. Es ist der einzige Ausweg unter Lebendigen. Wir zwei können nicht für uns zwei einen Weg in einen Felsen schlagen. Es ist genug, dass wir ein Jahr lang daran geweint und uns abgequält haben. Sie wird es aus meinen letzten Briefen einsehen. Wenn nicht, dann werde ich sie gewiss heiraten, denn ich bin zu schwach, ihrer Meinung über unser gemeinsames Glück zu widerstehen. Und außerstande, etwas, was sie für möglich hält, nicht zu verwirklichen, soweit es an mir liegt. 14. August. Es ist das Gegenteil eingetroffen. Es kamen drei Briefe. Dem letzten konnte ich nicht widerstehen. Ich habe sie lieb, soweit ich dessen fähig bin. Aber die Liebe liegt zum Ersticken, begraben unter Angst und Selbstvorwürfen. Folgerungen aus dem Urteil für meinen Fall. Ich verdanke die Geschichte auf Umwegen ihr. Georg geht aber an der Braut zugrunde. Der Koitus als Bestrafung des Glückes des Beisammenseins. Möglichst asketisch leben, asketischer als ein Junggeselle, das ist die einzige Möglichkeit für mich, die Ehe zu ertragen. Aber Sie? Und trotz allem wären wir, ich und F, vollständig gleichberechtigt, hätten wir gleiche Aussichten und Möglichkeiten. Ich würde nicht heiraten, aber diese Sackgasse, in die ich Ihr Schicksal langsam geschoben habe, macht es mir zur unausweichlichen, wenn auch durchaus nicht etwa unübersehbaren Pflicht. Irgendein geheimes Gesetz der menschlichen Beziehungen wirkt hier. Der Brief an die Eltern machte mir große Schwierigkeiten. Besonders deshalb, weil ein unter besonders ungünstigen Umständen abgefasstes Konzept sich lange nicht abändern lassen wollte. Heute ist es mir doch beiläufig gelungen. Wenigstens steht keine Unwahrheit darin. Und es bleibt doch auch für Eltern lesbar und begreiflich. 15. August. Qualen im Bett gegen Morgen. Einzige Lösung, im Sprung aus dem Fenster gesehen. Die Mutter kam zum Bett und fragte, ob ich den Brief abgeschickt habe und ob es mein alter Text gewesen sei. Ich sagte, es wäre der alte Text, nur noch verschärfter. Sie sagte, sie verstehe mich nicht. Ich antwortete, sie verstehe mich allerdings nicht und nicht etwa nur in dieser Sache. Später fragte sie mich, ob ich dem Onkel Alfred schreiben werde. Er verdiene es, dass ich ihm schreibe. Ich fragte, wodurch er es verdiene. Er hat telegrafiert, er hat geschrieben, er meint es so gut mit dir. Das sind nur Äußerlichkeiten, sagte ich. Er ist mir ganz fremd. Er missversteht mich vollständig. Er weiß nicht, was ich will und brauche. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Also keiner versteht dich, sagte die Mutter. Ich bin dir wahrscheinlich auch fremd und der Vater auch. Wir alle wollen also nur dein Schlechtes. Gewiss, ihr seid mir alle fremd. Nur die Blutnähe besteht, aber sie äußert sich nicht. Mein Schlechtes wollt ihr gewiss nicht. Durch dieses und durch einige andere Selbstbeobachtungen bin ich dazu geführt worden, dass in meiner immer größer werdenden inneren Bestimmtheit und Überzeugtheit Möglichkeiten liegen, in einer Ehe trotz allem bestehen zu können, ja, sie sogar zu einer für meine Bestimmung vorteilhaften Entwicklung zu führen. Es ist das allerdings ein Glaube, den ich gewissermaßen schon auf der Fensterkante fasse. Ich werde mich bis zur Besinnungslosigkeit von allen absperren, mit allen mich verfeinden, mit niemandem reden. 21. August. Ich habe heute Kierkegaard Buch des Richters bekommen. Wie ich es ahnte, ist sein Fall, trotz wesentlicher Unterschiede, dem meinen sehr ähnlich. Zumindest liegt er auf der gleichen Seite der Welt. Er bestätigt mich wie ein Freund. Ich entwerfe folgenden Brief an den Vater, den ich morgen, wenn ich die Kraft habe, wegschicken will. Sie zögern mit der Beantwortung meiner Bitte, das ist ganz verständlich. Jeder Vater würde es jedem Bewerber gegenüber tun. Das veranlasst diesen Brief also ganz und gar nicht. Äußerstenfalls vergrößert es meine Hoffnung auf ruhige Würdigung dieses Briefes. Diesen Brief aber schreibe ich aus Furcht, dass Ihr Zögern oder Ihre Überlegung mehr allgemeine Gründe hat, als dass es, wie es allein notwendig wäre, von jener einzigen Stelle meines ersten Briefes ausgeht, die mich verraten konnte. Es ist dies die Stelle, die von der Unerträglichkeit meines Postens handelt. Sie werden vielleicht über dieses Wort hinweggehen, aber das sollen Sie nicht. Sie sollen vielmehr ganz genau danach fragen. Dann müsste ich Ihnen genau und kurz Folgendes antworten. Mein Posten ist mir unerträglich, weil er meinem einzigen Verlangen und meinem einzigen Beruf, das ist der Literatur, widerspricht. Da ich nichts anderes bin als Literatur und nichts anderes sein kann und will, so kann mich mein Posten niemals zu sich reißen, wohl aber kann er mich gänzlich zerrütten. Davon bin ich nicht weit entfernt. Nervöse Zustände schlimmster Art beherrschen mich, ohne auszusetzen. Und dieses Jahr der Sorgen und Quälereien um meine und ihrer Tochter Zukunft hat meine Widerstandslosigkeit vollständig erwiesen. Sie könnten fragen, warum ich diesen Posten nicht aufgebe und mich, Vermögen besitze ich nicht von literarischen Arbeiten zu erhalten suche. Darauf kann ich nur die erbärmliche Antwort geben, dass ich nicht die Kraft dazu habe und, soweit ich meine Lage überblicke, eher in diesem Posten zugrunde gehen, aber allerdings rasch zugrunde gehen werde. Und nun stellen Sie mich Ihrer Tochter gegenüber, diesem gesunden, lustigen, natürlichen, kräftigen Mädchen. So oft ich es ihr auch in etwa 500 Briefen wiederholte und so oft sie mich mit einem allerdings nicht überzeugend begründeten Nein beruhigte, es bleibt doch wahr. Sie muss mit mir unglücklich werden, soweit ich es absehen kann. Ich bin nicht nur durch meine äußerlichen Verhältnisse, sondern noch vielmehr durch mein eigentliches Wesen ein verschlossener, schweigsamer, ungeselliger, unzufriedener Mensch, ohne dies aber für mich als ein Unglück bezeichnen zu können, denn es ist nur der Widerschein meines Zieles. Aus meiner Lebensweise, die ich zu Hause führe, lassen sich doch wenigstens Schlüsse ziehen. Nun, ich lebe in meiner Familie unter dem besten und liebevollsten Menschen, fremder als ein Fremder. Mit meiner Mutter habe ich in den letzten Jahren durchschnittlich nicht 20 Worte täglich gesprochen, mit meinem Vater kaum jemals mehr als Grußworte gewechselt. Mit meinen verheirateten Schwestern und den Schwägern spreche ich gar nicht, ohne etwa mit ihnen böse zu sein. Der Grund dessen ist einfach der, dass ich mit ihnen nicht das Allergeringste zu sprechen habe. Alles, was nicht Literatur ist, langweilt mich und ich hasse es, denn es stört mich oder hält mich auf, wenn auch nur vermeintlich. Für Familienleben fehlt mir dabei jeder Sinn außer der des Beobachters, im besten Fall. Verwandtengefühl habe ich keines, in Besuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete Bosheit. Eine Ehe könnte mich nicht verändern, ebenso wie mich mein Posten nicht verändern kann. August 30. Wo finde ich Rettung? Wie viel Unwahrheiten, von denen ich gar nichts mehr wusste, werden mit heraufgeschwemmt. Wenn die wirkliche Verbindung von ihnen ebenso durchzogen würde wie der wirkliche Abschied, dann habe ich sicher recht getan. In mir selbst gibt es ohne menschliche Beziehung keine sichtbaren Lügen. Der begrenzte Kreis ist rein. Oktober 14. Die kleine Gasse begann mit der Mauer eines Kirchhofes auf der einen und einem niedrigen Hause mit einem Balkon auf der anderen Seite. In dem Hause wohnte der pensionierte Beamte Friedrich Munch und seine Schwester Elisabeth. 6. November. Woher die plötzliche Zuversicht? Bliebe sie doch. Könnte ich so ein- und ausgehen durch alle Türen als ein halbwegs aufrechter Mensch? Nur weiß ich nicht, ob ich das will. 18. November. Ich werde wieder schreiben, aber wie viele Zweifel habe ich inzwischen an meinem Schreiben gehabt. Im Grunde bin ich ein unfähiger, unwissender Mensch, der, wenn er nicht gezwungen, ohne jedes eigene Verdienst, den Zwang kaum merkend, in die Schule gegangen wäre, gerade imstande wäre, in einer Hundehütte zu hocken, hinauszuspringen, wenn ihm Fraß gereicht wird, und zurückzuspringen, wenn er es verschlungen hat. 19. November. Ich gehe absichtlich durch die Gassen, wo Dirnen sind. Das Vorübergehen an ihnen reizt mich, diese ferne, aber immerhin bestehende Möglichkeit, mit einer zu gehen. Ist das Gemeinheit? Ich weiß aber nichts Besseres. Und das Ausführen dessen scheint im Grunde unschuldig und macht mir fast keine Reue. Ich will nur die dicken Eltern mit veralteten, aber gewissermaßen durch verschiedene Behänge üppigen Kleidern. Eine Frau kennt mich wahrscheinlich schon. Ich traf sie heute Nachmittag. Sie war noch nicht in Berufskleidung. Die Haare lagen noch am Kopf an, sie hatte keinen Hut, eine Arbeitsbluse wie Köchinnen und trug irgendeinen Ballen, vielleicht zur Wäscherin. Kein Mensch hätte etwas Reizendes an ihr gefunden, nur ich. Wir sahen einander flüchtig an. Jetzt abends, es ist inzwischen kalt geworden, sah ich sie in einem anliegenden, gelblich-braunen Mantel auf der anderen Seite der engen, von der Zeltnergasse abzweigenden Gasse, wo sie ihre Promenade hat. Ich sah zweimal nach ihr zurück. Sie fasste auch den Blick. Aber dann lief ich ihr eigentlich davon. 4. Dezember. Von außen gesehen ist es schrecklich, erwachsen, aber jung zu sterben oder gar sich zu töten, in gänzlicher Verwirrung, die innerhalb einer weiteren Entwicklung Sinn hätte, abzugehen. Hoffnungslos. Oder mit der einzigen Hoffnung, dass dieses Auftreten im Leben innerhalb der großen Rechnung als nicht geschehen betrachtet werden wird. In einer solchen Lage wäre ich jetzt. Sterben hieße nichts anderes als ein Nichts dem Nichts hinzugeben. Aber das wäre dem Gefühl unmöglich. Denn wie könnte man sich auch nur als Nichts mit Bewusstsein dem Nichts hingeben und nicht nur einem leeren Nichts, sondern einem brausenden Nichts, dessen Nichtigkeit nur in seiner Unfassbarkeit besteht. Wunderbare, gänzlich widerspruchsvolle Vorstellung, dass einer, der zum Beispiel um 3 Uhr in der Nacht gestorben ist, gleich darauf, etwa in der Morgendämmerung, in ein höheres Leben eingeht. Welche Unvereinbarkeit liegt zwischen dem sichtbar Menschlichen und allem anderen? Wie folgt aus einem Geheimnis immer ein größeres? Im ersten Augenblick geht dem menschlichen Rechner der Atem aus. Eigentlich müsste man sich fürchten, aus dem Haus zu treten. Februar 1914. Wenn ich mich töten sollte, hat ganz gewiss niemand Schuld, selbst wenn zum Beispiel die offenbare nächste Veranlassung F.'s Verhalten sein sollte. Ich habe mir selbst schon einmal im Halbschlaf die Szene vorgestellt, die es ergeben würde, wenn ich in Voraussicht des Endes den Abschiedsbrief in der Tasche in ihre Wohnung käme, als Freier abgewiesen würde, den Brief auf den Tisch legte, zum Balkon ginge, von allen, die hinzueilen, gehalten, mich losreißen und die Balkonbrüstung, während eine Hand nach der anderen ablassen muss, überspringen würde. In dem Brief aber stünde, dass ich F.'s wegen zwar hinunterspringe, dass sich aber auch bei Annahme meines Antrages nichts Wesentliches für mich geändert hätte. Ich gehöre hinunter. Ich finde keinen anderen Ausgleich. F. ist zufällig die, an der sich meine Bestimmung erweist. Ich bin nicht fähig, ohne sie zu leben und muss hinunterspringen. Ich wäre aber, und F. ahnt dies, auch nicht fähig, mit ihr zu leben. Warum nicht die heutige Nacht dazu verwenden? Schon erscheinen mir die Redner des heutigen Elternabends, die vom Leben und von der Schaffung seiner Bedingungen redeten. Aber ich halte mich an Vorstellungen. Ich lebe ganz verwickelt ins Leben. Ich werde es nicht tun. Ich bin ganz kalt. Bin traurig, dass ein Hemd um den Hals mich drückt. Bin verdammt. Schnappe im Nebel. Februar 23. Die Großmutter hatte, als sie starb, zufällig nur die Krankenschwester bei sich. Diese erzählte, dass sich die Großmutter knapp vor dem Tode ein wenig von dem Polster erhoben habe, so dass es den Anschein hatte, als suche sie jemanden, und dass sie sich dann ruhig zurückgelegt habe und gestorben sei. März 9. Ich bin müde. Ich muss mich durch Schlaf zu erholen suchen, sonst bin ich in jeder Hinsicht verloren. Was für Mühen, sich zu erhalten. Kein Denkmal braucht solchen Aufwand von Kräften, um aufgerichtet zu werden.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Unter dem Titel Ansturm gegen die Grenze las Bodo Primus die 5. Folge aus den Tagebüchern von Franz Kafka. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. In der ARD Audiothek finden Sie unter dem Suchwort Kafkas Kosmos eine große Anzahl an Kafka-Lesungen. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Mit dem Tod wächst ja immer die Legende. Zumal dann, wenn er so sehr vor der Zeit kam und so tragisch war. Der schwedische Pianist Esbjörn Svensson starb im Juni 2008 bei einem Tauchunfall in den Schären vor Stockholm, gerade 44 Jahre alt geworden. Aber Svenssons Musik überlebte. Gerade ist eine stimmungsvolle Erinnerung an ihn auf CD erschienen. Das ist eins der Themen hier und heute. Ich bin Michael Lages, namend und herzlich willkommen. Von einem neuen Internetportal ist die Rede, das die Karriere von Frauen im Jazz unterstützen will. Und noch einmal gibt's eine Porgy & Bess-Beschwörung von Hans Lüdemann und Rainer Winterschladen auf unserem Album der Woche. Konzerttipps fürs Wochenende und weitere neue CD-Produktionen sind natürlich auch dabei. Und zur Eröffnung stellt sich der belgische Gitarrist Jean-François Prince vor.